Also erstmal hallo, Kascha, herzlich willkommen.
Hallo.
Sehr schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Wir kennen uns, du bist Künstlerin. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt in Istanbul.
Fast genau ein Jahr her.
Fast genau ein Jahr her, stimmt. Und seitdem, wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt, wo du zu Gast warst, wo ich mit der Künstlerin Fetzons ein öffentliches Gespräch hatte und du warst Gast. Und danach haben wir das wiederholt in Berlin im Hotel Zoo in der Reihe Precarious Gossips. Die habe ich im Podcast auch schon mal erwähnt. Und kürzlich hatten wir nochmal miteinander zu tun, weil du eine, weil Fetzons und ich in deiner Ausstellung performt haben.
Ja, unsere Ausstellung eigentlich. Ich habe die Skulpturen gemacht und ihr habt den Performance gemacht.
Genau, also im Projektraum Horse and Pony in Berlin war eine Installation von dir zu sehen. Und am Eröffnungsabend haben Fetzons und ich zusammen ein 7-stündiges Gespräch geführt. Also es war eine ein durchgehendes 7-stündiges Gespräch, wo es uns um das Thema Erschöpfung ging. Also es ging erstens so ein bisschen darum, dass wir uns selber erschöpfen, während wir sprechen. Und wir haben aber auch das Thema Erschöpfung auf der theoretischen Ebene thematisiert. Also vor allem die Erschöpfung von Sprache. Also wann kommen wir an einen Punkt, wo wir das Gefühl haben, jetzt haben wir wirklich keine Worte mehr übrig.
Und die sind aber nicht zu dem Punkt gekommen.
Wir sind nicht zu dem Punkt gekommen. Es war dem Gespräch ein künstliches Ende gesetzt. Genau. Und wir haben eben 7 Stunden durchgesprochen und die Besucher konnten sich Timeslots buchen von 45 Minuten und eben diese 45 Minuten dran teilhaben und haben aber natürlich dann immer gewusst, dass sie einen Teil verpassen und dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Du warst im ersten Block, glaube ich.
Genau, ja. Das war super, weil man dann das Gefühl hat, dass man dann ja, am Anfang ist und es war schwer, dann rauszugehen.
Und nicht zu wissen, wie es weitergeht, genau. Werden sie sich erschöpfen. Ja, das war ein ganz toller Tag und es ist wirklich hervorzuheben, dass wir, dass du nicht nur die Installation gemacht hast, also dieses das Setting, sondern dass du uns auch Essen im Raum eigentlich so ein bisschen versteckt und zurechtgelegt hast.
Das hat am meisten Spaß gemacht eigentlich, ja. Ich finde irgendwie das lustig dann zu denken, wie, in welcher Form man Leute füttert.
Ja.
Ich bin nicht so ein Koch-Fan. Nee, ich bin einfach nicht ein Koch. Das stresst mich. Ja. Aber wenn ich irgendwie dann noch eine andere Motive dahinter habe, dann kann ich mich ganz gut reinspielen.
Und ging es dir, hast du dein Essen war ja ästhetisch sehr, hat sich sehr gut in die Installation eingefügt? Oder ging es dir beim Gedanken, bei der Essenszubereitung ging es dir eher darum, dass es die Ästhetik des Raumes zu begleiten oder hast du auch an sowas gedacht wie Gesten oder welche Form hat das Essen oder wie?
Ja, zum Beispiel das Wasser und Wein waren in so Säcke, die ich, also so Kissen mit Flüssigkeiten, das finde ich immer schön, weil man muss die halt so aufheben und ein bisschen wie ein Baby halten, um das Flüssigkeit rauszukriegen. Und dann habe ich bisschen an so eine erotische Art vom Essen gedacht, mit so kleinen, diese Raffaello-Bällchen finde ich immer so, wie sagt man das, so luxuriös, aber auch gar nicht, so, bisschen kitsch. Und dann Sommerrollen, die natürlich ein bisschen fallisch, nee, das sagt man nicht.
Ja, doch, ich würde sagen, dass Sommerrollen, dass man durchaus das Wort fallisch benutzen kann.
Genau. Und alles war ein bisschen, also eher ohne Farbe und so knabber, also auch die Geräusche von Erdnüsse, die in der Hülle, wie heißen die, wenn die?
Ja, ungeschälte Erdnüsse, ne? Ja.
Genau. Und wie die sich dann sammeln, das Abfall, finde ich auch sehr schön.
Ja, genau. Also der Raum sah nach dieser Performance sehr, sehr anders aus als vorher und die Spuren unseres Gesprächs sind auch noch eine ganze Weile im Raum geblieben.
Also, bist du dann nochmal hingegangen?
Ich bin nicht hingegangen, aber am nächsten Tag ging unsere Performance weiter, weil Fett und ich haben ja in dem Gespräch sehr viel über die Sprache der Liebe, den Diskurs der Liebenden gesprochen, über Erotik von Sprache und Verschwendung in der Sprache von Liebe. Und am nächsten Tag waren wir zwar nicht mehr persönlich in der Ausstellung anwesend, aber haben ein Telefon hinterlassen und haben von aus der Ferne Break-up-Texts, also Schlussmachbriefe, Schlussmachnachrichten an dieses Telefon gesendet und waren irgendwie anwesend, aber dann doch nicht. Also wir waren nicht mehr körperlich anwesend.
Und ich habe privat diese Nachrichten auch bekommen. Das war auch so krass an dem Tag. Ich war dann in Göttingen und habe dann immer zwischendurch so gelesen, 5, 6 SMS, die auch so herzbrechend waren.
Also den ganzen Tag über ist mit dir Schluss gemacht worden,
ja,
ne?
Ja, es war echt hart.
Ja, und bei dir ist auch zusammengelaufen, was, ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, was Fett, die andere Künstlerin, was sie geschrieben hat.
Ja, echt?
Und sie weiß, glaube ich, auch nicht, was ich geschrieben habe. Und du hast sozusagen das lief bei dir zusammen. Und bei den Zuschauern natürlich im Raum.
Doch, gut miteinander kommuniziert. Aber es war nicht, als wenn nicht gegenseitig, als wenn eine antwortet hat, aber es war irgendwie eine gleiche, ich glaube, Fett hatte so ein bisschen mehr so eine physische Trennungsart und also mehr so über die Körper und so, und deine war eher so, mehr so Gefühle, glaube ich, wenn ich mich das erinnern kann.
Also bist du sozusagen auf der körperlichen und auf der seelischen Ebene, ist
ja der Schluss gemacht. Überfordert.
Sehr gut. Genau, und im Nachhinein ist mir was aufgefallen, was mir komischerweise in dieser ganzen Zeit, wo wir die Ausstellung vorbereitet haben und darüber ja auch viel gesprochen haben, auch über das Thema Erschöpfung gesprochen haben und die Endlichkeit von Worten oder ob einem Worte irgendwann ausgehen und so. Und im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, dass es noch eine weitere Ebene gibt, auf der unsere Arbeiten da kommunizieren. Und zwar nicht mit dieser Installation, die du dort in dem Raum gezeigt hast, sondern mit einem größeren Projekt von dir, an dem du schon sehr lange arbeitest, das Word Count heißt.
Genau. Ne?
Also und darüber würde ich gerne heute eigentlich mit dir sprechen.
Gerne.
Weil es da auch um das Ende der Worte geht.
Mhm.
Oder um die Zählbarkeit von Worten, sagen wir vielleicht so.
Also Limit.
Genau. Ja. Die Limitierung von Worten, genau. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es in diesem Projekt geht?
Das kann man auch ziemlich einfach in 2, 3 Sätze erfassen. Die Idee ist, dass in der näheren Zukunft Wissenschaftler finden heraus, dass es gibt eine direkte Verbindung zwischen die dramatisch erstiegene Wasserspiegel und wie viele Worte wir am Tag sprechen. Und alle Politiker sammeln sich und versuchen dann schnell eine Lösung zu finden und entscheiden, dass jeder Weltbürger darf bis zu 433 Worte am Tag sprechen. Und dann das ganze Projekt geht um so eine Extrapolation, sagen wir das, von diesem Konzept. Also in jeder Situation, wie würde diese eine neue Regel durchgesetzt und die Verhältnis verändern. Ah genau, und dann, das würde dann Cage Law genannt, nach John Cages 433. Also das ist irgendwie dann diese Erklärung dafür.
Also das Gesetz, das die Worte limitiert, heißt Cage Law.
Mhm.
Und kannst du kurz vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, um was es sich da handelt, bei diese 4 Minuten 33 von John Cage, kannst du
das kurz erklären? Das ist so eine Arbeit von John Cage, wo er den Musiker gebeten hat, auf die Bühne zu kommen und dann, ich weiß nicht, ob das so stipuliert ist, ob das mit Klavier gemacht sein muss, aber auf jeden Fall, der Performer soll dann das Klavier oder was auch immer aufmachen und dann sitzen für 4 Minuten 33 Sekunden. Und das Publikum hört dann eben alles, was nicht gespielt wird. Alles, was halt in dem Raum passiert. Jeder Husten, jeder Schnüffel. Und es geht an genau nicht, also was nicht performt ist, sozusagen.
Genau, so eine Rahmung der Stille eigentlich, wo man dann aber merkt, dass die Stille gar keine Stille ist. Ne?
Genau.
Aber das Wichtige ist, dass der zeitliche Rahmen.
Und ich finde es auch so schön, weil es eine von der bekanntesten Performances ist, die halt nichts ist. Und das finde ich irgendwie so anreizend.
Ja. Und natürlich kriegt aber dieses Cage Law in deiner fiktiven Welt, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Oder die fiktive nähere Zukunft, kriegt dieses Cage Law natürlich nochmal so eine andere Konnotation, ne? Also weil Cage natürlich irgendwie Gefängnis heißt und es ist ja auch ein sehr beschränkendes Gesetz. Und ich habe mich gefragt, ob aber vielleicht auch irgendwie die Sprache selbst ja eigentlich so eine Art Gefängnis ist, ob das da irgendwie auch mitschwingt oder so, dass man aus der Sprache ja eigentlich nicht rauskommt. Denn ich hatte, es gibt 6 Filme, die du dazu gemacht hast.
8 jetzt.
Ich habe die mir natürlich angeguckt. Und da geht's, habe ich den Eindruck, dass es auch sehr oft darum geht, dass eben dass die Sprache irgendwie eine Beschränkung ist und die natürlich dieses Gesetz sehr einschränkend ist, aber das auch immer irgendwas ausbrechen will. Ne? Also, weil du gerade schon Schnüffeln und die kleinen Geräusche im Publikum und das Husten von John Cage, weil du darauf verwiesen hast, es geht nicht nur um, ich habe den Eindruck, in diesen Filmen geht es nicht nur um Worte oder Wörter, die gesprochen oder nicht gesprochen werden, sondern es kommen auch ganz andere Äußerungen, Husten, Lachen,
Rübsen.
Genau, Flüche,
ja.
Alles, was so rausrutscht.
Genau.
Ne?
Und ich habe mich ganz am Anfang, natürlich kann man dann so sehr wissenschaftlich durchdenken, so ja, wie ist es dann mit geschriebenen Worte und SMS und so weiter. Und mir war es aber wichtig, dass das an einem, also rein Konzept bleibt und nicht irgendwie so super technisch durchgesetzt ist. Und dann diese ganze nicht freiwilligere Geräusche, die man macht als Mensch, zählen dazu, weil das irgendwie alles, was rauskommt aus dem Mund, zählt. Und das war irgendwie so ein ganz rein Konzept.
Also jedes Haha, jedes kleine Lachen ist als in dieser Welt ist eigentlich, jede Äußerung, jedes Bruchstück ist eigentlich, zählt als Wort.
Mhm.
Und damit zählen ja Dinge, also Äußerungen als Worte, die wir jetzt so im Alltag vielleicht gar nicht als Worte wahrnehmen würden. Ne?
Genau.
Ja.
Mündliche Kommunikation. Könnte man es so sagen?
Ja. Genau, Kommunikation ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil jedes Fuck oder jedes oder jedes, weiß ich nicht. Diese ganzen kleinen Geräusche sind ja auch alle Kommunikation.
Genau.
Normalerweise kürzen wir die so ein bisschen raus und denken, nur Worte oder Wörter, die wir äußern, sind Kommunikation. Und ich finde, in diesem Projekt wird sehr schön, arbeitest du so ganz fein heraus, dass da noch was ganz anderes mit kommuniziert.
Um das auch zu schätzen.
Das gibt, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass alles, was rauskommt, ne? Das Tolle finde ich ja an diesem Projekt, dass du diesen einen Link machst, ne? Der in dieser fiktiven Welt ja stattfindet. Mhm. Also die Anzahl der Wörter, die man spricht, hängen unmittelbar mit dem steigenden Meeresspiegel zusammen. Mhm. Und damit normalerweise äußern wir ja Worte und denken, sie sind dann irgendwie weg. Ne?
Mhm.
Aber wir alle wissen ja aus unserer eigenen alltäglichen Erfahrung, dass man eigentlich Worte nicht zurücknehmen kann. Ne?
Mhm.
Was gesagt ist, ist gesagt. Also haben wir auch Begriffe oder Sätze in unserer Alltagssprache. Ne?
Und haben Konsequenzen.
Genau. Also Worte haben Effekte in der Welt. Was draußen ist, ist draußen. Und zurücknehmen kann man es nicht. Roland Barth schreibt in seinem kurzen Aufsatz das Rauschen der Sprache darüber, dass, also genau über diesen Effekt und sagt, bizarrerweise ist es eben so, dass man, wenn man was zurücknehmen will in der Sprache, dass man mehr hinzufügen muss.
Genau.
Und sozusagen alles, was ich sozusagen im Geschriebenen ist, ist klar, ne? Und vor allem in den digitalen Medien noch viel mehr. Also alles, was ich durchstreiche, kann ich, also auf dem Papier muss ich es durchstreichen, aber in der E-Mail kann ich es einfach löschen und dann ist es wieder weg. Und in der gesprochenen Sprache geht es aber nicht. Wenn ich was annullieren will oder kürzen oder streichen, dann muss ich eigentlich sagen, strike that oder streich das oder ich annulliere das oder ich nehme es zurück und habe dadurch absurderweise noch mehr Wörter hinzugefügt. Das heißt, das Wegnehmen im Sprechen ist eigentlich ein Hinzufügen. Mhm. Und das nennt er das Gestammel. Mhm. Weil er meint, wenn in dem Moment kommt was ins Stocken, eigentlich der Motor der Sprache, den wir ja oft überhaupt nicht wahrnehmen, dass da was läuft, das kommt ins Stocken und dann fängt man ja auch an zu stammeln und sagt, das meinte ich aber gar nicht so, das will ich eigentlich zurücknehmen. Genau, und dadurch, dass du das in deinem Projekt an eigentlich einen physischen Stoff in der Welt linkst oder damit verbindest, der uns bedroht und der uns in seiner Fülle, das Wasser bedroht uns in ihrer Fülle, also die Meeresspiegel steigen, da wird es so schön sichtbar. Ne? Mhm. Das eigentlich hast du da eine ganz tolle Metapher für gefunden, dass wir eigentlich die ganze Zeit die Welt mit Worten fluten. Ne? Mhm.
Genau. Und ich soll auch dazu sagen, es gibt so vier Charaktere, die halt sind dafür, dass man nicht nur Extrapolation hat, sondern auch Narrativ. Und eine von den Charakteren ist ein Professor von spanischer Literatur. Das ist so ein älterer Mann. Und er findet das total blöd, diese Regel, und glaubt einfach nicht dran. Und sagt, dass wenn wir nicht mehr freisprechen dürfen, dann ist es der Ende der Welt und wir sollen einfach weitersprechen, bis wir unter Wasser sind. Und da finde ich, seine Charakter ist eine perfekte Avatar, um diese unantwortliche Frage zu stellen, ob das besser ist, frei zu reden, also Freedom of Speech, oder die Umwelt zu retten. Und es ist irgendwie so, beide sind irgendwie genauso wichtig. Und er wird dann irgendwie der Märtyrer für seine Glauben, weil er dann gefangen ist am Ende, weil er zu viel geredet hat. Der ist festgenommen und wird in dann so eine Kugel gestellt, wo umso mehr er redet, umso mehr das Wasser steigt in seinen Kugel. Und dann dann fängt er an zu singen. Und dabei stirbt er auch.
Ertrinkt.
Ertrinkt, ja.
Also er verschwendet die Sprache und dabei verschwendet er eigentlich sich selbst. Mhm. Das geht, Und in diesem Film sieht man im Hintergrund, also man sieht ihn in seinem Hörsaal sprechen zu seinen desinteressierten Studierenden sprechen. Was soll er auch über Literatur sprechen, ne, wenn er in 433 Worten...
Genau, es ist halt irgendwie sinnlos für ihn und dann ist auch alles sinnlos gleich. Ja. Und er geht dann immer spazieren zu dem See. Da kann er irgendwie so frei reden, wie er will, und da wird er auch gefangen. Und das alles ist so ein bisschen, seine Charakter ist basiert auf Cervantes' Don Quixote. Und da finde ich das so interessant, dieser Vergleich mit, ist er verrückt oder ist das Gesellschaft verrückt? Und das Gesellschaft fängt sich an auch zu verändern für Don Quixote irgendwann. Der ist dann irgendwie der verrückte Ritter, aber dann merken Leute so, der ist so verrückt, wir können mit ihm spielen. Und dann fangen die auch an, eine Welt um ihn rum zu bauen. Und dann weiß er auch, der ist irgendwie am Anfang auch ein bisschen bewusst, dass er verrückt ist. Und dann wird er immer konfrontiert mit der Welt, die ihm spiegelt. Und weiß er nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Und das finde ich auch interessant, wenn der Gesellschaft oder der Politiker sagen, okay, jetzt gibt es diese Limit, ist auch absurd.
Was du gerade beschreibst, die Welt und sein Wahn, das sind zwei unterschiedliche Bereiche anfangs. Mhm. Und am Ende gleichen die sich aber an. Ne? Mhm. Also die verschmelzen eigentlich miteinander. Und die Welt wird ein bisschen wahnsinniger und er wird vielleicht in diesem Wahn ein bisschen normaler.
Genau, und zum Schluss ist er dann ganz seriös und normal, in Anführungsstrichen. Das ist, dass er irgendwie, der wird dann so ernst und nicht mehr irgendwie so... sagt man das auf Deutsch? Folly.
Verschroben.
Verschroben.
Oder so ein bisschen off, meinst du?
Ja. Ja. Das lasst er dann. Der ist dann irgendwie sehr ernst und seriös am Ende.
Ja, also spielerisch ist dann eigentlich alles von ihm abgefallen, würdest du sagen?
Oder? Genau, in der letzten Minute oder die letzten paar Seiten, wo er stirbt.
Ja.
Und das, genau, und mein Professor-Charakter ist auch irgendwie, der spiegelt dieses Spiel mit eine Ideologie gegen eine andere.
Ja, und vielleicht auch die, weil er ist ja, vielleicht kann man da auch so ein bisschen die diesen Kontrast, also er unterrichtet ja an der Universität und ist aber ja in den Humanities sozusagen unterwegs, also unterrichtet Literatur. Und in dieser fiktiven Welt von dir kann man ja auch sagen, dass eigentlich so ein bisschen die, wenn Wörter zählbar geworden sind und es dieses Cage Law gibt, dann kann man ja fast ein bisschen sagen, dass du die Sprache der Wissenschaft gewonnen hast, ne? Also dass sozusagen nur noch gesagt wird, was auch wirklich gesagt werden muss und alles auch quantifizierbar ist. Und das ist ja das, wo er dann eigentlich überflüssig wird. Und er wird einerseits überflüssig und dann seine Antwort darauf ist aber auch die Verschwendung, also irgendwie der Überfluss.
Also was auch nicht Verschwendung ist für ihn.
Also genau, aber er im übertragenen Sinne kann man sagen, er verschwendet sich ja auch, weil er ja dann daran irgendwie zugrunde geht. Genau, und ich hatte dir in Vorbereitung, wirklich durch Zufall vor ein paar Tagen, hatte ich dir so ein kurzes Stück geschickt, weil ich darauf gestoßen war. Es gibt eine Stelle in Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Genau, und wo die Hauptfigur durch die Akademie der Insel geführt wird und dort verschiedene Experimente und Forschungsprojekte und so weiter begutachten kann und kommt dann irgendwann, wird ihm vorgeführt, ist er in dem Bereich, wo an der Sprache gearbeitet wird. Und es gibt verschiedene Versuche, die Sprache irgendwie zu reglementieren, zu kürzen. Irgendwie gibt es da auch das Gefühl von, gibt es zu viele Worte. Also es werden zu viele Wörter gesprochen in der Welt und da muss man doch irgendwie eingreifen. Und ein Projekt versucht sozusagen alle Präpositionen und Adjektive und Verben rauszukürzen, bis man nur noch bei den Nomen ist. Also die Nominalisierung der Sprache, was ja sozusagen auch vielleicht mit so einer deskriptiven Wissenschaft zusammengeht. Alles, was ich benennen kann, ist genug. Und das nächste Projekt wird dann so interessant, weil sie dann sagen, na ja, was sind denn Worte eigentlich? Das sind ja eigentlich nur Repräsentanten von Objekten. Und dann können wir uns auch einfach stattdessen aufhören zu sprechen und uns die Dinge zeigen. Also Wörter werden wieder durch Dinge ersetzt. Und aber da gibt es eben auch dieses Element der Verschwendung, was mich so interessiert, weil die Begründung dafür ist, naja, jedes Wort, das man spricht, damit wendet man ja irgendwie auch Luft auf und belastet seine Lungen und seinen Körper. Und letztendlich mit jedem Wort, das man spricht, verkürzt man ja sein eigenes Leben. Und das ist eine ganz ähnliche Kombination wie bei dir. Ne?
Das finde ich auch das Visuelle daran, dass Männer, also der erwähnt dann Männer, die halt beruflich irgendwie Tischler sind oder so, haben dann die Sachen, die Dinge, die halt öfter benutzen, um sich rum, damit die das zeigen können. Und dann gibt es irgendwie diese Meeting Rooms, wo ganz viele Dinge rumstehen, damit Leute daran verweisen können, ohne was zu sagen. Das finde ich irgendwie so, das wird dann so visuell auch belastet.
Genau, und es kriegt so ein Gewicht. Es heißt dann auch, dass wenn jemand ein sehr großes Geschäft hat, dann muss er eigentlich immer sehr viele Dinge mit sich rumtragen. Das wird ein Problem. Ne?
Es gibt dann müssen die auch Diener haben, die das auch rumtragen. Und dann gibt es diese ökonomische Statusseite gleich.
Genau, also es kommt so eine Ökonomisierung rein und aber auch dieses, man verschwendet den Körper mit den Wörtern und deswegen versucht man da irgendwie gegenzugehen. Aber die interessanteste Stelle, eigentlich ist nur ein kurzer Satz in diesem kurzen Text, den ich dir geschickt habe, ist, dass es sich fast durchgesetzt hätte, dieses System. Und dann aber die Frauen, die Vulgären und die Analphabeten eigentlich oder die Ungebildeten dagegen revoltiert haben und eingefordert haben, weiter mit ihren Zungen sprechen zu dürfen. Und irgendwie kommen da ja dann, also Jonathan Swift zeigt da ja eigentlich ganz schön, was nämlich Sprache noch ist, ne? Dass sie vulgär ist oder erotisch sein kann, dass sie, dass sozusagen der Ungebildete sich, dass es immer was in der Sprache gibt, was nicht wissenschaftlich ist, was man nicht versteht, das ist vielleicht dann so das Ungebildete und dass irgendwie Dinge in der Sprache gesagt werden, die mit Dingen nicht gezeigt werden können. Und deswegen sprechen sie, also bestehen diese Gruppen darauf, mit dem Körper sprechen zu dürfen weiter. Und eigentlich war der Versuch ja vielleicht, den Körper aus dem Sprechen rauszukürzen, kann man sagen.
Da ist es vielleicht auch unbewusst, aber bewusst irgendwie gezeigt, dass Frauen irgendwie eher eine Verbindung weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, aber so eine Emotion, also dass Emotionen auch irgendwie geschätzt sind. Und das war irgendwie so rausgelassen aus diesem ganzen Konzept. Es war halt ausgedacht, ohne zu denken, dass man auch mit Emotionen auch reden muss.
Genau, und das meinte ich, glaube ich, mit der Sprache der Wissenschaft. Ne? Mhm. Also man kann das natürlich als Wissenschaftskritik von Jonathan Swift jetzt als ironische Kritik an der Sprache der Wissenschaft lesen. Mhm. So, wenn man alles in so einer deskriptiven Wissenschaftssprache alles rauskürzt, was irgendwie überflüssig ist, mhm. nämlich das Emotionale, das Vulgäre, das Ungebildete, dann was bleibt denn dann eigentlich übrig und was hat man dann daraus gekürzt. Und und dann gibt es eben die Revolte. Und die Revolte spielt bei dir ja auch diese Rolle. Also irgendwie muss ich in diesem Moment so an deinen Professor denken, mhm. weil der mitgestürmt wäre, ne? Mhm. Wahrscheinlich. Hätte mitrevoltiert.
Auf jeden Fall. Der steht für den Rebellion. Rebellion?
Ja. Rebell, ja.
Rebell, ja.
Ja. Genau.
Und dann gibt es andere Charaktere, die viel mehr mitmachen. Es gibt so ein Ehepaar, eine Mann und Frau, in die der Mann...
Also in deinem Projekt?
Ja, in meinem Projekt. Der Mann war eine Radioredakteur, hat aber sofort seinen Job verloren, weil er einfach, der Radiosendung könnte es nicht mehr leisten, dass alle so viel quatschen. Und dann ist er, findet sich emaskuliert und frustriert zu Hause und muss sich an die Kinder kümmern. Und seine Frau ist aber eine Rechtsanwältin, die plötzlich sehr wichtig und viel arbeiten muss, weil es gibt so viele neue Kriminellen, die halt nicht an den neuen Gesetz ranhalten können. Und sie muss ihre ganze Worte bei der Arbeit benutzen. Und wenn sie nach Hause kommt, hat sie nur 5 oder so. Und ich habe einen Streit zwischen den Mann und Frau irgendwie dargestellt, 3-mal. Einmal in Deutschland, einmal in Mexiko und einmal in Italien. Um zu zeigen, wie das kulturell irgendwie anders ist. Also es gibt immer diese Struktur, dass der Mann 330 Worte noch hat und sie aber nur 5. Und wie sie versuchen, sich zu verstehen und zu streiten und so weiter in diese verschiedenen Kulturen.
Genau, das ist da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, weil das fand ich eine ganz... wichtige Szene, weil man eben immer diese Szene am Abendessentisch hat und die Frau eigentlich keine, also man merkt schnell, dass sie irgendwie aus der Businesswelt zurückkommt, also ihr Diskurs ist wichtig und die vertauschten Geschlechterrollen finde ich natürlich auch hochinteressant er hat noch im Privaten die Worte übrig und es entbrennt immer wieder der gleiche Streit, dass sie noch sagen kann, I'm sorry, I forgot und er dann sagt, und er plappert eigentlich, er fängt an zu plappern wie ein Kind oder redet, gibt einen Dialog wieder, den er anscheinend mit dem Kind oder den Kindern hat. Und genau. Sagt, where's mommy? She's at work. Mhm. Where's mommy? She's at work. Und er wiederholt sich und eigentlich verschwendet er auch seine Worte in der absoluten Redundanz. Mhm. Ne? Und damit quält er sie.
Genau.
Weil sie hat keine Worte mehr übrig, um zu antworten.
Du musst absolut super, super vorsichtig sein mit jedes Wort. Es muss irgendwie so 5 verschiedene Bedeutungen, aber auch irgendwie ganz spezifisch sein, um ihm zu antworten. Und sie ist dann so wirklich gefangen in diesem Gespräch.
Genau, und da ist so eine Redundanz auf 2 Ebenen drin. Also erstmal machst du es dadurch redundant, dass du zeigst, in 3 verschiedenen Ländern wird eigentlich der gleiche Streit geführt. Eigentlich ähneln sich diese Streitigkeiten durch die, also in den Details natürlich nicht, aber trotzdem diese Art, sich zu streiten, ähnelt sich. Mhm. Und dann zeigst du aber auch, dass selbst in einer Welt, wo Wörter limitiert sind, eigentlich das im Gespräch immer das Gleiche gesagt wird. Mhm. Also es geht nicht um den, bei einem Streit geht es nicht um den Informationscharakter.
Genau. Ja.
Sondern was macht er mit diesen Wörtern? Er versucht sie zu verletzen.
Mhm.
Und das
und provozieren.
Genau. Ja. Und sagt immer wieder das Gleiche. Das ist beeindruckend, weil man da merkt, dass Wörter eben Handlungen sind. Es gibt ja diese berühmte Speech Act Theory von Sprechakttheorie von ursprünglich von Austin und später von Searle, aber Austin hat halt gesagt, den Linguisten entgegengesetzt in den 50er Jahren, Worte zu sprechen ist auch zu handeln. Es ist nicht, Sprache ist nicht nur dazu da, Informationen zu vermitteln, sondern was ich damit mache, wenn ich spreche, hat Effekte in der Welt. Und es kann zum Beispiel verletzen. Mhm. Es gibt mindestens drei Ebenen. Die Ebene, auf der ich was sage, dann die Handlung, die ich damit vollführe, in dem Fall wäre es jetzt eine Provokation oder eine Beleidigung. Und dann als dritte Ebene, was dieser Satz, den ich spreche, für einen Effekt hat in der Welt. In dem Fall ist es die Verletzung, die man zufügt. Mhm. Und der Informationscharakter ist eigentlich der kleinste Teil von dem, was wir mit Sprache machen. Und das zeigt sich so toll in diesem Film und eben in dieser Redundanz innerhalb des Gesprächs und dann aber auch in der größeren Redundanz, dass diese Streitgespräche ja eigentlich immer die gleichen sind zwischen drei verschiedenen Paaren. Ne?
Das ist irgendwie die erste Lesson, die man lernen muss, glaube ich, in der Filmschule, die ich nicht gemacht habe. Aber diese Idee von Show, not tell, also du darfst nicht die ganze Information in den Dialog reinpacken, weil das wird so schnell irgendwie, der Zuschauer hat das Gefühl, dass der wird irgendwie
belehrt, oder?
Belehrt, genau. Statt irgendwie selber zu sehen und selber zu fühlen was und spüren, was da passiert. Und das musste ich auch irgendwie erstmal hart lernen, weil ich habe beim ersten Film unglaublich viel geschrieben und dann mit Leihschauspieler, also meine Nachbarn einfach, das gemacht und das hat uns alle überfordert, das, was ich geschrieben habe. Dann musste ich halt mehr als zwei Drittel rausschneiden. Und da habe ich es erstmal gelernt. Also, okay, Sprache ist sehr wichtig in dem Film, aber darf nicht die Information vermitteln.
Ach, das ist interessant, dass du jetzt sagst, dass in der Produktionsebene du sozusagen auch was über die Sprache gelernt hast, was du in deinen Film selber thematisierst.
Genau. Und bei der letzte, die ich gemacht habe, Nummer 8, das ist der Professor wieder. Das ist irgendwie so ein Prequel, weil ich habe vorher seine festgenommen Szene gedreht und danach, wie er festgenommen geworden ist, gedreht. Und da habe ich bemerkt, ich darf einfach nichts schreiben. Wir haben dann also alles, was er sagt, kommt von Cervantes. Und das war irgendwie wie ein Material für ihn, das er als Schauspieler benutzen konnte, wenn er irgendwie das Gefühl hatte, dass er irgendwas sagen wollte, musste. Aber nicht unbedingt. Also alles war eher so auf seine Körperhaltung, sollte dadurch gezeigt, wie er sich fühlt und so weiter. Und seine Sprache ist dann eher so ein Material.
Also alle Worte, die er spricht, sind die von Cervantes. Mhm. Ah ja, das ist ja auch nicht untertitelt, ne? Man hört Spanisch und...
Ja, das war auch so eine Entscheidung, weil ich kein Spanisch spreche. Also für mich war das auch so eine Fremdsprache und auch dadurch auch so ein Stoff. Und natürlich sind, also für Leute, die Spanisch sprechen, werden die das halt anders erfahren. Aber ich glaube, diese Motiv... ist da, also das merkt man, dass es irgendwie nicht so wichtig ist, was er sagt. Weil er teilweise liest einfach vom Buch und schreit und das ist irgendwie, das vermittelt keine Informationen, die man braucht, um das zu verstehen.
Also die Sprache als Material. Mhm. Ja. Was ja wieder irgendwie, was mich jetzt wieder zurückbringt zu der anfänglichen Beschreibung oder der Grundidee des Projekts, dass die Sprache ja allein dadurch eine Materialität kriegt, dass du sagst, sie hat was mit dem steigenden Meeresspiegeln zu tun. Das ist ja eigentlich auch ein Material, auf einmal wird das greifbar. Und ich musste dann irgendwie daran denken, dass also dein Projekt heißt Word Count, aber für mich wir haben ja schon gesagt, das hat irgendwas mit der Limitierung von Sprache zu tun. Und ich musste irgendwie an die an diese berühmten Club of Rome Publikationen, also diese eine berühmte aus den 70er Jahren denken, als sich der Club of Rome zusammengesetzt hat und das erste Mal gesagt hat, Moment mal, Ressourcen sind endlich und unser Gedanke, unsere Grundidee, dass Wachstum für immer fortschreiten kann, macht einfach rechnerisch keinen Sinn. Mhm. Also es ist Ressourcen, das wird einfach nicht aufgehen. Und dann ja diesen Report rausgebracht haben, Limit to Growth, also das Ende des Wachstums. Mhm. Und das ist für uns jetzt heute ja, 50 Jahre später oder fast 50 Jahre später ist das ja ist nicht mehr News, ne? Also mhm. Das haben wir irgendwie akzeptiert, aber ich glaube, es ist gar nicht zu unterschätzen, dass das mal eine Neuigkeit war, mhm. weil man Fortschritt und Ressourcen und vor allem diese abstrakte Idee des Wachstums immer als limitless, als unlimitiert angesehen hat. Und wie du das jetzt verbindest, finde ich, kriegt man da so einen ganz intuitiven Zugang zu, was es auf einmal bedeutet, wenn was man nie hinterfragt hat, weil man dachte, ist genug da, Sprache ist genug da, es gibt keine Begrenzung. Wenn da auf einmal von außen so jemand kommt und sagt, nee, Ende sozusagen, wir müssen uns jetzt alle einschränken. Hast du diese Verbindung auch mal gemacht? Oder weil das Steigen des Meeresspiegels ist ja schon ein umweltpolitisches Motiv. Wie kamst du darauf, jetzt genau die beiden Sachen zu verbinden?
Ich bin sehr intuitiv, wie ich denke und arbeite. Und also die wahre Geschichte, wie diese Idee zu mir gekommen ist, das ist wirklich aus dem Himmel gefallen. Ich war in Venedig und ich habe da mit italienischen Kunsthändler gearbeitet. Und die haben dann, ich habe gesagt, ja, dieses Bild muss jetzt in diese Kiste gepackt sein. Und die waren so, okay, aspetta. Da. Und es ging irgendwie eine halbe Stunde lang, wie sie das machen wollten. Und weil ich das nicht verstanden habe, weil der Sprache als so ein Stoff für mich war, habe ich gedacht, ach, es wäre so lustig, wenn Italiener irgendwie so eine Limit hätten am Tag. Und für mich war das erstmal lustig. Und dann habe ich einfach raus aus dem Fenster geguckt und habe im Wasser gesehen. Und diese ganze Limitierung in Venedig, wie man halt so beschränkt ist von der Wasser, aber dadurch ist Venedig. Und das war dann so eine ganz intuitive Verbindung. Und natürlich hat es sehr schnell so eine Carbon Credits Verbindung. Und das war dann irgendwie ganz klar, aber es war nicht der erste Gedanke, weil ich fange immer an mit irgendwas, was ich lustig finde und dann die schreckliche Konsequenzen denke ich dann immer durch. Und das ist dann sehr schnell entwickelt geworden, diese Idee mit so, okay, wie wird das dann für das globale Politik, okay, die Italiener haben dann weniger, weil die so viel benutzen, diese ganzen Stereotypen, die nördlichen Länder haben dann mehr, weil die sich nicht so oft treffen, die Amerikaner kaufen dann verschiedene Credits von ärmeren Ländern, die haben dann keine Worte mehr und diese ganze Spiel auf so eine globale Ebene war mir dann plötzlich sehr klar. Und dann wollte ich eben das auf so eine persönliche Art und Weise auch untersuchen, wie zwischen Pärchen, was es bedeutet, überhaupt Heterosexualität, ist das noch eine effiziente Art und Weise, eine Beziehung zu haben, wenn man denken konnte, dass es effizienter ist, zwischen Frauen und Männern zu kommunizieren, weil man eben eh so viel versteht. Und es war irgendwie so eine Explosion von verschiedenen Richtungen, mehr als jetzt so rein intellektuell. Ich habe das nicht irgendwie so zusammengesetzt mit diesen Theorie und das und das und das.
Genau, aber das ist so funktioniert, das ist das Kunstmachen, ja? Ne? Ja.
Nee, das ist auch so interessant, weil ich habe das in 2016 angefangen. Und natürlich, also für mich war das eine originale Idee, aber natürlich kommen ganz viele an, also wenn ich das erzähle, dass viele Leute sagen so, hey, aber kennst du das und das? Und es gibt so viele Beispiele, wo das auch schon präsent ist. Das war nur für mich irgendwie auch ziemlich frisch und lustig zu denken, dass Sprache auch eine Limit haben konnte.
Jetzt hast du gesagt, dass du immer anfängst mit irgendwas, was du lustig findest. Und es gibt ja jetzt auch einen Charakter, eine Protagonistin in deiner fiktiven Welt, die ja auch eine Comedian ist. Ne?
Genau, und die ist eigentlich die wichtigste Charakter, weil alle versuchen irgendwie entweder zu adaptieren oder nicht. Diese Ehepaar und der Professor. Und sie aber, die Komikerin, ist die Einzige, die erstmal schaltet, weil die halt nicht mehr ihre Witze erzählen kann. Und dann langsam merkt sie, dass das Publikum auch eine Ressource ist. Also sie kann ihre eigene 433 Worte vermehren, wenn sie auch das Publikum benutzt als Ressource. Und die fängt an, Worte zu geben an verschiedene Leute im Publikum und dann zeigt sie einfach mit ihrem Finger und daraus baut sie diese Witze, die auch aus dem Publikum herauskommen. Und das ist irgendwie ein Weg zu zeigen, dass man dann auch gemeinsam irgendwie gleichzeitig adaptieren kann, ohne das ganze Sinn zu verlieren. Und Humor, finde ich, also Witze, das effizienteste Art und Weise zu kommunizieren, weil du musst halt, dein Witz muss eine Wahrheit haben, um zu funktionieren und muss auch verbinden mit das, was schon drin ist in dem Publikum, in den Köpfen von dem Publikum. Und da ist die halt wie so eine Sniper.
Ja, Scharfschützen.
Ja, mit ihrem Publikum. Und das habe ich nicht ganz durchgesetzt in dem Film, den ich gemacht habe, weil die ist auch ein ziemlich komplexer Charakter für mich. Auch mit diesen Genderrollen, dass die als Frau nicht ganz nicht so zelebriert ist als Komikerin, weil es gibt diese ganze Prejudices mit Frauen und dass Frauen nicht lustig sein können und so weiter, die ich nicht alles irgendwie durchsetzen konnte in dem kleinen Film, den ich gemacht habe. Aber die ist irgendwie sehr wichtig und ich will auch weiter ihre Geschichte entwickeln.
Wenn du jetzt mit diesen Vorurteilen des Publikums arbeitest, du hast ja natürlich auch ein Publikum, ne? Mit deinen Filmen. Und wenn du jetzt also wenn du damit sozusagen ansetzt, oder was du ja auch gemacht hast in diesem einen Film, über den wir vorhin gesprochen haben, mit den Ehepaaren, wo dann die Frau nach Hause kommt und das erstmal so auf den ersten Blick vertauschte Geschlechterrollen sind, weil die Frau nach Hause kommt und eigentlich den ganzen Tag geredet hat und ihre Worte verbraucht hat.
Aber da ist auch ein Fall, like a trap. Mhm. Weil viele Männer, die ich rede, die sagen so, ach ja, die Frauen werden das aber schwierig finden. Ne? Und es ist immer diese, ja, und dann, wenn die das erstmal sehen, dann denken sie, ah ja, die Frau hat weniger Worte, weil die halt so viel gequatscht hat. Und dann wird es halt so nochmal gedreht, finde ich. Das ist irgendwie so eine Falle für solche Vorurteilungen.
Genau, das die Frauen mit dem Geplapper, das hört man bei Jonathan Swift ja auch raus. Ne? Also warum wehren die Frauen sich? Ne? Könnte ja auch Wissenschaftler Frauen geben, aber nee, die Frauen wehren sich natürlich, weil sie so viel plappern den ganzen Tag oder Gerüchteküche oder all was, diese ganzen Klischees, die mit der weiblichen Sprache verbunden sind. Ja.
Und dann dachte ich, wenn es eh in der Zukunft ist, dann kann ich das so schon gleich klar machen, dass die Frau wichtiger ist und hat eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft zu spielen als Verteidiger von diesen Kriminellen im Vergleich mit seiner bisschen eher so nicht altmodische Job, aber die nicht mehr passt in diese neue Welt.
Ja, viel dreht sich um. Also ich hatte auch den Eindruck, dass an vielen Stellen sozusagen, wenn die Umstände sich ändern, und das hat wieder was zu tun mit dem, was du von Don Quixote vorhin gesagt hast, ne, die Welt verändert sich auch oder da auf einmal dreht sich was um. Alles, was wir so als gegeben voraussetzen an Hierarchien, in Geschlechterhierarchien, aber auch was ein attraktiver Ort zu leben ist zum Beispiel, kehrt sich dann auf so eine komische Weise um. Also wenn die Welt sich verändert, dann ist zum Beispiel der Job des Radiomoderators auf einmal, der cool war vorher, der ist auf einmal entwertet. Du hast aber das besonders auch an einem anderen, weiteren Film festgemacht, wo es wo eine eigentlich unattraktive Stadt in Japan aus merkwürdigen Gründen besonders attraktiv wird.
Genau, weil es halt in der Mitte von Japan ist und nicht an der Küste, wo Tokio ist zum Beispiel. Und dadurch wird es, also wenn der Meeresspiegel steigt, ist Tokio vorbei. Und dann plötzlich ist ein Ort, so ein Unort in der Mitte total der begehrte, wie sagt man das?
Doch, ja.
Ja, begehrte Ort. Weil es sicher ist. Also Sicherheit wird dann eine ganz viel größere Bedeutung, was auch stimmt schon in Japan.
Genau, und du hast so einen Werbefilm gedreht, wo sie eigentlich mit den Sachen werben, die jetzt normalerweise immer rausgelassen werden würden, zum Beispiel, es ist schwer zu erreichen. Ja, genau. Die Geburtenrate ist sehr niedrig, ja. Das heißt, hier werden weniger Worte gesprochen und so weiter.
Also genau, und auch so ein bisschen repressed, sagt man das? Also japanische Gesellschaft ist auch sehr zurückhaltend Und das wird dann auch so begehrt in dem Ort, dass die halt auch sehr zurückhaltend sind und ruhig und lernen auch Gebärdensprache auch ziemlich schnell und können dadurch irgendwie auch anders kommunizieren.
Ja. Aber das ist sowieso interessant in diesen in diesen ganzen Filmen, ist, dass es gäbe ja andere Mittel zu kommunizieren. Ne? Mhm. Man könnte ja was aufschreiben oder man könnte eine Zeichensprache, sich auf eine Zeichensprache einigen oder so. Und trotzdem will ja niemand ganz auf Sprache verzichten. Also nicht die Dinge rumschleppen wie bei Jonathan Swift. Und da wieder kommt da eigentlich dieses Motiv hervor, dass es eben nicht nur um Kommunikation geht, weil die wenigen Wörter, die man hat, weil die eben ja, anderes ausdrücken oder so. Also das ist dieser kulturelle Wandel, dass man sagt, man einigt sich einfach auf ein anderes Medium, der findet ja nicht statt.
Mhm. Es ist auch wichtig zu sagen, dass es der erste Jahr ist, dieses neue Gesetz, weil ich wollte irgendwie gucken, wie der Menschheit sich adaptiert und nicht irgendwie gleich mit so einer technischen Lösung vorkommen. Weil das wird auch klar, Leute werden dann irgendwie was ausdenken. Aber es war dieser Moment, wo das halt eben so neu ist, dass man sich so schnell adaptieren muss, wo viele das nicht schaffen. Und dabei auch diese ganze Philosophie von Boiling Frogs, oder Philosophie, aber Idee, dass wir, also wenn jetzt plötzlich was sich ändert, dann merkt man, oh krass, das ist eine große Veränderung. Aber wenn es so langsam passiert, also mit den Fröschen, ist es, wenn ein Frosch in kaltes Wasser reingesetzt ist und dann wird es so langsam wieder langsam heißer gemacht, springt er nicht raus, weil er merkt diese kleine Veränderung nicht. Aber wenn er dann in kochendes Wasser reingeworfen ist, wird er sofort rausspringen. Und das haben wir auch mit der Klimawandel, das passiert für uns, für unsere Verhältnisse zu langsam, dass wir das so wirklich merken. Deswegen adaptieren wir uns die ganze Zeit und merken gar nicht, dass es so schlimm ist. Und wenn da irgendwie plötzlich ein neues Gesetz reinkommen würde, würde man das viel ernster nehmen und auch anders adaptieren können.
Ja, was du gerade beschreibst, weil du meinst, dieser lang, also wenn eigentlich Sachverhalte zu groß sind, dass wir sie als einzelnen Gegenstand eigentlich fassen können, was du ja gerade beschrieben hast, ne, mit dem Klimawandel. Timothy Morton nennt es Hyperobjects. Also, und damit meint er, jetzt nicht sozusagen, wenn wir über Objekte oder Dinge reden, dann denken wir immer, dass wir die auf einen Blick erfassen können. Mhm. Aber sowas unglaublich Komplexes wie der Klimawandel übersteigt uns alles. Das heißt, wir können das alles, ist größer als unser Denken. Mhm. Das heißt, wir können über Wetter nachdenken, aber wirklich den Klimawandel als Ganzes erfassen, das funktioniert einfach nicht. Und da sieht man dann schon auch mir fällt es gerade deswegen ein, weil wir ja bei Jonathan Swift die Objekte hatten, die man rumtragen kann. Aber was ist natürlich mit den Dingen, die zu groß sind? Also mit diesen Komposita eigentlich aus Dingen oder komplexen Sachverhalten in der Welt, die wir mit einem einzigen Wort betiteln. Mhm. Klimawandel. Und wir denken alle, wir wissen, was das ist.
Mhm. Genau.
Natürlich wissen wir überhaupt nicht, was das ist. Ne? Aber ja, wir haben halt ein Wort dafür.
Doch so ein bisschen Machtspiel. Also Menschen denken, weil die das benennen können, haben die das verstanden. Aber das ist ja...
Und das merkt man jetzt auch bei den Slogans natürlich so in den Klimaprotesten. Ne? Stopp den Klimawandel und dann aber in der Umsetzung oder in alle sagen, ja, ich will ja, aber man kann den Klimawandel nicht einfach so, also so einfach ist es eben nicht. Ne? Mhm.
Ich interessiere mich sehr für so das juristische Blick und deswegen ist es auch ein Gesetz. Also das war auch, weil ich viele Prozesse auch beobachtet habe in England auch in Deutschland. Und ich recherchiere gerade sehr viel über Fälle, wo Aktivisten, Rechtsanwälte haben versucht, Flüsse und Seen als legal personality zu geben.
Und das ist ganz Rechtspersonen, ne?
Rechtspersonen, ja. Und das ist ein super gut und bekanntes Buch, Do Trees Have Standing von Christopher Stone. Und der geht durch alle verschiedenen Möglichkeiten und Herangehensweise, wie man das irgendwie, wie man große Firmen beklagen kann für den Schmutz, die die halt machen. Und dann gibt's immer diese Frage, kann man den Klimawandel verteidigen als Ding, als
ach, den ganzen Klimawandel.
Ja, und er sagt dann, nein, bitte nicht und bitte, weil das ist einfach zu groß und es wird dann gleich verlieren, weil wir müssen damit ganz spezifische kleine Beispiele anfangen, mit diesem See, in diesem Ort, wo das hier passiert ist, weil sonst bricht unsere System und Gehirn und alles ist irgendwie zu groß und ist auch gefährlich, so groß zu denken.
Ja, ich habe da auch mal, ich hatte ja mal einen Podcast zugehört, wo Astra Taylor hat da, glaube ich, auch was drüber geschrieben. Mhm. Und sie meinte, dass die Leute beim ersten Hören, wenn man hört, das soll jetzt der Personenstatus in welchen Flüssen oder Landschaften oder Seen übergeben werden, damit man die eben schützen kann, dass alle erstmal so total irritiert reagieren, vergessend, dass so im deutschen Rechtssystem zumindest eine Firma auch so einen Status hat, ne?
Genau.
Und auch eigentlich vor Gericht, wie eine Person verantwortlich ist oder schützenswert ist. Und das nehmen wir ja als gegeben hin. Mhm. Ne?
Genau, und das ist so lustig. Ich mache so ein Projekt mit der Künstler Philipp Modersohn zusammen. Und das heißt Convicting Concrete. Und wir wollen auch so als großes Konzept Beton verklagen. Und die Idee ist, dass, also das kommt von der Botany of Desire, das Konzept, dass zum Beispiel Tulpen, Marihuana, Kartoffeln und Äpfeln, die geben uns alle was. Also Äpfeln sind süß, deswegen Menschen haben die überall in der ganzen Welt gepflanzt. Kartoffeln genauso. Und Tulpen, weil die schön sind, sind die auch. Wir machen dann ganz viel Land frei, damit Tulpen wachsen können. Und dadurch benutzen sie uns auch irgendwie. Es gibt auch so eine Macht von der Pflanze. Und wir haben dieses Konzept genommen und gesagt so, hey, aber Beton, wir denken immer, dass es Zivilisation für uns ist. Aber was ist, wenn Beton eigentlich uns benutzt, um den ganzen Welt zu versiegeln? Das ist dann das größte imperialistische Attacke von einem Material. Lass uns den verklagen. Und das ist irgendwie so, jetzt versuchen wir durch ganz viele verschiedene Wege, also wir wollen das auch groß lassen und halten, weil wenn wir dann in spezifische Fälle gehen, dann ist der juristische System noch nicht entwickelt genug, um das irgendwie zu behandeln. Aber wenn wir das irgendwie auf so eine lustige, auch natürlich sind Menschen auch schuld, das ist uns klar, aber wir wollen diese schlechte Rolle spielen, als wenn Menschen so blind sind und wir sagen, hey, Beton ist schuld, wir müssen den verklagen. Das ist auch so eine menschliche Reaktion, so litigate und nicht...
Wer ist der Schuldige? Ja. Aber es ist auch interessanter, natürlich dieser Perspektivenwechsel, das aus der Perspektive des Stoffs zu sehen. Ne? Mhm. Also was man jetzt ja mit dem Virus auch mal sehen, jetzt ja auch so sehen kann, ne? aus Sicht des Coronavirus läuft das alles super.
Ja.
Aber ich musste auch gerade dran denken, es gibt dieses schöne Zitat von Douglas Adams, wo er der war ja ein überzeugter Atheist und hat sich immer viel lustig gemacht über Menschen, die glauben und Glauben irgendwie damit verglichen mit einer Pfütze, die sagt, aber natürlich wurde die Welt für mich gemacht. Mhm. Das sehe ich doch daran, dass alles um mich rum mir so perfekt passt. Ne? Also die Pfütze, der Effekt ist, des Regens in einer Welt denkt, dass die Welt um sie rum gebaut wurde. Mhm. Und das wird wieder zur Begründung dafür, dass die Welt für sie erschaffen wurde. Mhm. Und irgendwie ist da auch so ein schöner Perspektivwechsel drin. Und gerade mit dem Beton, der ja dann der Boden wäre, sozusagen, genau. Muss ich gerade dran denken. Ja?
Und das Ziel ist eigentlich, dass wir irgendwie diesen Shift machen, um Materialien auch irgendwie diese Legal Personality zu geben, damit wir auch merken, dass wir halt nicht die Wichtigste sind. Es gibt auch so ein ganz anderes System, auch von Kommunikation, wie Materialien miteinander kommunizieren. Also wir wissen schon alle mittlerweile, dass Bäume kommunizieren sich miteinander chemisch durch den Wurzeln mit der Hilfe von Bakterien und so weiter. Und ein Schritt weiter ist, ja, Stein kann auch kommunizieren, nur auf eine ganz andere, sehr langsame Art und Weise. Und wir sind einfach nicht fähig, das zu verstehen. Aber wir müssen uns dafür irgendwie adaptieren, damit wir das auch als Sprache verstehen können. Und dann, die sollen auch doch Rechte haben. Also Beton soll auch ihre
Pflichten und Pflicht, Rechte.
Genau, genau. So ist es.
Und es wird auch eine Serie von, also arbeitet ihr an einem Film oder gibt es die Form noch nicht?
Es gibt die Idee, dass wir so simulierte Prozesse anfangen, weil es gibt diese Schablone, also studierende Rechtsanwälte machen das auch sehr oft, also so eine Testfall. Und man kann anscheinend irgendwie Anwälte mieten und Richter mieten, um eine Idee durchzudenken. Was ich auch super schön finde. Das ist auch irgendwie so eine Theater. Und das ist so ein Weg. Das zweite Weg ist dann wirklich durch das Gesetz, die jetzt schon steht in Deutschland, irgendwie so ein Versuch. Das wird dann gleich rausgeschmissen sein. Aber irgendwie, dass wir diese Beweis haben, dass wir versucht haben, das durchzusetzen als echter Fall. Und dann wollen wir auch einen Film oder kleinere Filme machen, wo wir über dieses Konzept reden und auch das Material darstellen, wie so eine animierte Block vom Beton, der auch irgendwie Gefühle hat und Antworten hat auf Fragen und so weiter. Also auf so eine sehr künstlerische Seite wollen wir das auch machen und dann doch wirklich eine wahre Verbindung mit der Gesetz durchspielen.
Weil das ja wieder so ein humoristischer Ansatz ist. Mhm. Ne? Jetzt, ich wollte, glaube ich, nochmal gern zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, dass du meintest, eigentlich sind Witze das effizienteste, also eine unglaublich effiziente Weise, was auszudrücken, weil man mit irgendwas spielt, was schon da ist, nämlich die Erwartung in den Köpfen, gewisser kultureller Kontext wahrscheinlich. Und dann, ich habe darüber so noch nie nachgedacht, aber es macht total Sinn für mich, das von dir zu hören, weil so eine Punchline ist ja sozusagen, oder man sagt ja auch, manchmal wirft man so Kunstwerken, die so clever sind und was auf den Punkt bringen, wirft man manchmal vor, es ist ein One-Liner.
Genau. Ich war auch voller Feind von One-Liners als Kunststudent und dann habe ich bemerkt, was es eigentlich sehr schwer zu machen ist und auch eine wahnsinnige, also ich finde diese Kurzschlussmoment unglaublich spannend.
Genau, also eigentlich sind One-Liner großartig, wenn man sie hinkriegt, ne? Also weil sie in alle Richtungen zeigen und man unglaublich, wenn man die dann, es gilt ja für alle Witze, ne? Wenn man einen Witz erklären soll, müsste man eigentlich wahrscheinlich Seiten aufbringen oder viele Wörter aufbringen und würde es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen, weil dieser unmittelbare Effekt weg ist. Und aber natürlich sind Witze so in in psychoanalytischer Hinsicht natürlich auch sehr interessant. Ich musste in deinem ganzen Wordcount-Projekt sowieso an die Grundlage der Psychoanalyse denken, dass sich in der Sprache was zeigt, mitten in der Sprache zeigt sich was, was eben nicht Information ist oder was irgendwie von woanders her kommt. Also, und das rutscht einem ja so raus. Das können irgendwie, natürlich, es kann natürlich der berühmte Versprecher sein, aber es kann auch der Witz sein, wo einfach eine Widersprüchlichkeit enthalten ist, die nicht aufzulösen ist. Und deswegen ist ein Witz ja eigentlich witzig. Mhm. Da könnte es viele Theorien drüber geben, warum ein Witz witzig ist. Aber sozusagen diese ganzen Momente in der Sprache, wo sich was zeigt, was wir... wo die reine Struktur der Grammatik und das Übermitteln von Informationen einfach zu kurz greift und da blitzt irgendwas drin auf. Und ich finde, in diesem Projekt von dir in WordCount, da blitzt auch die ganze Zeit irgendwie sowas auf. Und diesen Witz sozusagen oder diese Comedian, von der du da gesprochen hast, die schafft es ja dann irgendwie... Also genau damit zu arbeiten und auch damit zu arbeiten, dass Sprache ja immer kontextabhängig ist und dass jeder was mitbringt. Ne? Mhm. Also eigentlich die Kontextualität von Sprache, das schafft sie, damit zu arbeiten und damit zu spielen. Wären wir dann in deiner Welt, in deiner fiktiven Welt, meinst du, Humor oder Witze oder Comedians hätten dann irgendwie einen anderen Status?
Ja. Und Künstler, bildende Künstler auch,
stimmt.
Schriftsteller nicht. Ich finde auch, genau, als Status, diejenigen, die schon ohne Sprache arbeiten, leben, sind auch plötzlich viel mehr, haben einen besseren Status. Aber besonders mit Humor eben, weil das benutzt das, was auch nicht gesagt ist. als es ist, also die ziehen das auch mit rein im Raum und das ist irgendwie dadurch, glaube ich, so effizient in dem Sinne.
Ja, eine Umkehr, also Effizienz kriegt eine ganz andere, andere Dinge, da haben wir wieder diese Wende, andere Dinge werden effizient, die jetzt eigentlich eher so als Beiwerk oder Überfluss oder Unterhaltung, auch aber Unterhaltung eher so ein bisschen als abwertendes Wort gesehen werden. Ne? Also man merkt jetzt auch, was gerade geschlossen ist, sind alle die Unterhaltungsindustrie, die Museen, die das ist ja so ein bisschen als hübsches Beiwerk, wird es ja betrachtet. Und das kriegt dann sozusagen einen anderen Wert in deiner Welt.
Ja, weil ich glaube, in der Realität Unterhaltung hat die Rolle, uns unsere Welt zu erklären. Und wenn das dann fehlt, wenn das dann weg ist, sind wir, das ist genauso wie, ja, das ist eh der Ende der Welt, so ein bisschen. Man braucht es, also nicht, ja.
Aber das ist ja nicht das Bild, das wir von Unterhaltung haben. Ne? Ich glaube, du hast recht, dass Unterhaltung uns was erklären soll, was sich eben mit, was sich eben so nicht erklären lässt und dann in der Schwebe halten, irgendwie auf den Punkt bringt, ohne es aussprechen zu können. Aber das allgemeine Bild, sage ich jetzt mal, ist ja nicht Informationsgewinn in Unterhaltung, sondern eher so Ablenkung von der Welt. Ne? Also sollte ein Unterhaltung soll einen eigentlich so ein bisschen ablenken von dem ganzen Informationsfluss, dem wir sonst ausgesetzt sind.
Ja, das ist ein Fehler, glaube ich.
Gibt es eine Künstlerfigur in deiner, ist nicht angedacht, ist zu nah dran.
Ich schließe es nicht aus. Also dieses Projekt ist irgendwie, ich habe keine Riesenplan. Das ist auch nach meiner Limitierung hängt es an meiner Limitierung, weil Filme sind unglaublich teuer zu machen, auch wenn man es sehr amateur macht. Deswegen wird es immer von jedem neue Angebot oder Möglichkeit, eine Residency oder eine Ausstellung finanziert und dann durchgesetzt. Und dann ist es auch verbunden mit welche Ressourcen ich habe, durch diese Institution oder Angebot zu verfügen. Zum Beispiel das letzte in Bochum gedreht, das sollte dieses Jahr gezeigt werden im Mai, es ist aber auf nächstes Jahr verschoben, auf das Urbane Kunst der Ruhr. Und die hatten dann natürlich eine sehr schnelle Verbindung zu der Universität, dann der Ruhr-Universität, und ich konnte dann diese Hörsaal benutzen. Und dann habe ich gedacht, okay, klar, dann mache ich den Professor hier. Und das wird dann also nicht immer, ich habe nicht irgendwie so eine Vision, sondern ich passe mich absolut an was möglich ist.
Und wo du gerade bist, und dieser Film in der japanischen Stadt zum Beispiel ist entstanden, weil du dort auch auf ein Aufenthaltsstipendium hattest, ne?
Genau.
Kannst du noch vielleicht kurz den Samelon und die Trockenschwimmer erklären?
Samelon kommt, weil eine Angebot war, kam von der Deutsche Hygienemuseum. Und die haben jetzt gerade noch eine Ausstellung über, das heißt Future of Food. Und dieses Projekt war aber gesponsert von der Deutschen Universität, Technischen Universität in Dresden. Sonderforschungsbereich Hassrede, Invektivität. Hassrede und Beleidigung.
Und das haben sie dir sozusagen gesagt, mach was mit Essen und Hassrede?
Und ich wollte einfach meinen Film machen. Und so, okay, kein Problem, alles klar. Ich denke mir was aus und habe dann das so ausgedacht. Ich war in Istanbul, da haben wir uns kennengelernt und habe gedacht, okay, in der Zukunft, wenn der Meeresspiegel steigt, was wächst sehr gut mit viel Wasser und viel Sonne? Wassermelone. Aber lass uns sagen, dass der Ozean verändert sich seine Temperatur. 2 Grad oder so, was auch
prophezeit ist,
dann sterben ganz, ganz viele Fische. Dann ist Fisch sehr luxuriöses Ding und die müssen dann aber eine Alternative finden. Und deswegen nehmen die dann Wassermelone, schneiden dann irgendwie so Steaks raus, beschmieren das mit so einem Flavoring-Geschmack von Fisch, malen dann das Haut an und dann wird das als Samelon verkauft. Also Lachs und Melone, Salmon und Watermelon, Samelon. Und unsere, also der, die Komikerin arbeitet in diese Firma, in diese Fabrik und produziert diese Ersatzfisch, weil sie da halt ihre Worte nicht benutzen muss. Und das ist auch so ein bisschen, ich wollte da anfangen über so Labor-Issues und wer da, also welcher Status sie hat in dieser Fabrik und wo wird das auch verkauft, weil das wird dann auch nach Japan verkauft als so ein Edelprodukt, wo die auch so Samel und Sushi machen und so weiter. Auf jeden Fall ist sie da, genau, und dann geht sie immer jeden Abend in den Club und macht ihre Comedy. Und da wird sie auch immer beleidigt von einem Typen besonders. Und dann denkt sie sich aus, okay, wie kann ich seine Beleidigung benutzen als Ressource? Und kommt dann irgendwann voll frustriert auf die Bühne mit Wassermelonen hängen an ihre Brust und benutzt es, diese sexistische Sprache, die er benutzt hat, sie zu beleidigen, um ihn zu beleidigen. Und das war für mich nicht ganz, ich war nicht ganz zufrieden mit diesem Mechanismus, die ich benutzt habe, weil das hat dann meine Geschichte von der Komikerin, als dass die das, dass dieses Publikum benutzt, als Ressource nicht ganz dargestellt. Es war so ein bisschen kurzschlüssig, weil es halt nur 8 Minuten, da könnte ich es nicht so beladen mit verschiedenen Konzepten. Aber dieses Samelon-Ding habe ich dann mitgebracht nach Japan und Samelon-Sushi gedreht, auch mit einem echten Chef, Sushi-Chef. Und Dry Swimming, hast du gefragt. Da das Konzept ist, dass Maebashi, dieser Ort, wo es so sicher ist in der Zukunft und diese Werbevideo gemacht ist, das ist so trocken da und Trockenheit ist dann so irgendwie selten zu finden, dass die haben Wettbewerbe von Dry Swimming, um so mehr zu zeigen, dass die halt ohne Wasser schwimmen können. Und Schwimmen ist nicht mehr Sport, sondern eine Überlebungsaktion überall in der Welt. Aber da in Maebashi ist es noch ein Sport.
Ist so ein Sport.
Und da sind irgendwie 5 sehr, sehr nette Freiwillige, haben dann sich über das Tatami, über die Tatami-Matten sich gezogen für mich, die auch so eher eine lustige Szene ist.
Genau, die ganz ohne Worte auch auskommen. Ne?
Ja, weil Maebashi ist dann an der, die sind sehr fortgeschritten in diesem Welt, wie wir auch diese Stereotype haben von Japan, die auch so immer alles irgendwie so technisch und modern ist. Und die sind aber sehr modern, aber einfach weil sie sehr, sehr wenig Worte benutzen. Und sie haben es geschafft, sich zu adaptieren.
Tolle Umdeutung, also wie, oder alles wie nochmal neu gewürfelt, ne? Also so in dieser Welt sozusagen. Ein Gedanke, den ich noch hatte, ist, dass, weil wir angefangen haben mit der Erschöpfung und dem Erschöpfen von Worten oder dem Ausschöpfen von, also Erschöpfung im Sinne von, es hat sich erschöpft, etwas ist nicht mehr vorhanden. Es gibt ja im Deutschen diese Doppelbedeutung. Oder im Englischen auch, exhausted.
Exhausted resources.
Genau, genau. Und es gibt so, von Deleuze gibt es einen Aufsatz über Beckett, über Beckets Theaterstücke, wo er von Erschöpfung spricht. Ich glaube, der heißt im Deutschen sogar Die Erschöpften. Da unterscheidet er Erschöpfung durch als Müdigkeit und sagt, Müdigkeit ist keine Erschöpfung, wenn es nur so eine, ich habe viel geleistet und jetzt kann ich nicht mehr, das ist einfach Müdigkeit. Erschöpfung heißt, dass du sozusagen, dass die Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind. Und er macht das an der Kombinatorik fest, weil bei Beckett ja oft in den Stücken so kombinatorisch Möglichkeiten ausgelotet und alle möglichen...
Kombinatorisch?
Zum Beispiel Sprache funktioniert kombinatorisch, also dass du eine endliche Anzahl an Wörtern hast, aber nur durch die Kombination generierst du die ganze Zeit Sinn und dadurch ist es erstmal theoretisch, rechnerisch unendlich Sprache, ne? Also die Sachen, die du sagen kannst. Und dazu kommt ja noch Kontext und die ganzen anderen Möglichkeiten. Und die Beckett-Stücke sind ja oft so, dass es ein sehr starres System gibt und dann ja teilweise auch ohne Sprache und sozusagen nur stur sozusagen Möglichkeiten durchgespielt werden. Mhm. Und am Ende, wenn man an den Punkt ankommt, wo man eigentlich alle Möglichkeiten erschöpft hat, das ist dann für Deleuze die richtige Erschöpfung. Mhm. Ne? Also da ist dann wirklich, da ist man dann an so einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr einfach nur müde ist, sondern da hat sich die Welt erschöpft eigentlich, der Möglichkeitsraum. Und irgendwie sind in deiner Welt, in deiner fiktiven Welt hat sich ja auch irgendwie die Möglichkeiten, die wir gewöhnt sind, ne, von jetzt irgendwie Growth, also Fortschritt und Sprache und alles, was unendlich ist und so, damit ist man irgendwie auch an so eine Grenze gestoßen und irgendwie hat sich, die Möglichkeiten sind zumindest, bringen uns um, sagen wir mal so. Aber da hat sich irgendwie auch irgendwas erschöpft und dann fängt ja aber so eine Umdeutung an. Also sozusagen in dem, also man muss dann halt die Ausgangsbedingungen ändern, um eigentlich um wieder neue Möglichkeiten zu schaffen. Mhm. Und irgendwie diese kleinen Details, die du da inszenierst, also das Trockenschwimmen und das neue Essen und dass dann unattraktive Städte auf einmal wieder aus anderen Gründen attraktiv werden, dass Künstler und Komiker irgendwie die neuen Helden sind, da tun sich dann neue Möglichkeitsräume auf eigentlich, weil sich die alten Möglichkeitsräume erschöpft haben, weil sie uns eigentlich ertrinken lassen. Ne? Mhm. Wir ersticken an unserer eigenen Sprache.
Mhm. Die werden auch nicht mehr so attraktiv. Auch. Also man will dann nicht mehr, also in dieser neuen Welt, nicht mehr so viele Worte benutzen, weil es auch irgendwie so eklig ist. Also das wird dann unattraktiv auch als Ressource, wenn es so an der letzten Ende ist. The dirty last bits of language.
Ja. Ah ja, ja, genau. Und die last bits sozusagen zeigt ja schon die Endlichkeit. Genau, das sind die Reste, ne? Mhm. Die Reste, die noch irgendwie so der Absatz in der Tasse. wer will das noch? Ja. Haben wir das Ende unserer haben wir das Ende unserer Worte erreicht?
Ich fast.
Jedes Husten zählt übrigens.
Ja.
Jedes Lachen auch.
Also auf Deutsch ist es nochmal so eine andere Herausforderung, weil ich glaube, ich bin immer noch nicht da, dass ich auf Deutsch denke. Da ist auch immer diese Übersetzungsarbeit,
ja,
wo man irgendwas, eine Gedanke hat, will was sagen, aber da fehlen auch bestimmte Worte, da muss man so rumreden.
Ja.
Und da benutzt man auch viel mehr Worte, weil man nicht spezifisch.
Ah, interessant. Also ja, sozusagen in der Fremdsprache zu sprechen, also man ist in seiner eigenen Sprache effizienter.
Mhm.
Vielleicht, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in einer anderen Sprache weniger Worte benutze, weil ich im Deutschen mehr ausschmücke, weil ich mehr Ornament sozusagen einbaue, weil es einfach rumliegt.
Zur Verfügung ist.
Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht dieses Adjektiv auch noch einfügen, sozusagen?
Ich lese gerade so ein Buch von Joe Brainard, I Remember.
Kennst du das? Nee, kenne ich nicht.
Das ist so schön, das sind nur einzelne Sätze, aber eine ganze Geschichte. So, I remember the first time I saw my mother cry, I was eating pumpkin pie. Und das finde ich irgendwie so, diese Möglichkeit, eine ganze Welt aufzubauen in einem Satz, ist irgendwie so... So beautiful.
Ja, weil es bei dir, aber natürlich, weil es auch damit spielt, ne, dass du dich dann, dass deine Erinnerung auch angestachelt wird davon, dass, weil er sich im Raum der Erinnerung bewegt, denkt man natürlich sofort an, was erinnere ich mich eigentlich.
Ja, ja. Und diese ganze Arbeit ist ungesagt. Und es ist halt, es steckt da drin und ist irgendwie, also diese Wort effizient, aber es ist irgendwie so prägnant dadurch.
Wieso? Also du meinst, weil die einzelnen Sätze so viel auslösen?
Oder? Ja, genau.
Ja.
Ja. Und man könnte 5 Kapitel schreiben über das erste Mal, dass du deine Mutter gesehen hast beim Weinen, aber nur dieser Satz, es reicht, weil das ist dann dein, also der Lesers Geschichte auch.
Ja.
Statt nur deine.
Ich unterrichte gerade ein Seminar in Dortmund online. Mhm. Und da haben wir einen Text von, da geht es um das Thema Zuhause, weil die Studierenden natürlich zu Hause sind und ich zu Hause bin. Und wir haben einen Text von Bachelard gelesen, Poetics of Space, Poetik des Raums. Mhm. Und da beschreibt er auch sehr genau, wie er sich daran erinnert. Ist ein bisschen schwärmerisch geschrieben, aber das haben wir auch diskutiert. sich erinnert an den ganz, ganz bestimmten Geruch, den, glaube ich, ein Küchenschrank in seinem Elternhaus hatte und wie der nach getrockneten Pflaumen riecht. Mhm. Und dann macht er was Interessantes, dann unterbricht er sich selber darin und sagt, eigentlich habe ich schon zu viel gesagt, weil jetzt jeder, der das liest, sich an irgendwas anderes zurückerinnern will aus seinem Elternhaus. Und das ist nicht dieser Geruch. Mhm. Also ich muss jetzt eigentlich hier aufhören zu reden, aber idealerweise ist sozusagen der Funke übergesprungen, dass bei dem anderen das Gleiche losgeht. Und das scheint dir genau diesen Effekt, scheint dieses Buch, das du gerade liest, auf dich zu haben wahrscheinlich.
Das ist auch so ein bisschen die Kontrolle zu verlassen. Aber das ist auch diese Bakhtin sagt, the world is only half yours oder sowas. Deine Worte sind nur halb deine. Und immer, da muss ich mich immer daran erinnern, dass auch besonders auf Deutsch, wenn ich rede, ich denke, dass ich weiß, was ich sage. Und du kannst auch auf Deutsch reden und ich denke, dass ich verstehe. Aber da ist auch ganz viel, die in der Mitte irgendwie verloren oder anders verstanden ist. Und das kann auch sehr schön sein, aber immer zu erinnern, dass sie sind nicht nur deine.
Geliehene Worte, mhm. Ja, sowieso, ich glaube, in der Übersetzung oder in der Fremdsprache wird es dann vielleicht noch mehr sichtbar, also dieser Zwischenraum, den du gerade beschreibst. Aber eigentlich, da haben wir bei diesem, in deiner Installation auch viel drüber gesprochen, bei dem Gespräch mit Fett, dass ja zum Beispiel der Liebesdiskurs, oder ich nenne es immer Liebesdiskurs, weil ich natürlich auf das Roland Barthes Buch, wie heißt das, Lover's Discourse heißt es auf Englisch, verweise. Dass die Liebenden ja eigentlich auch immer die gleichen Worte sagen. Also ich liebe dich, sagt man, kriegt es gesagt. Das ist ja auch so ein, wir teilen die Worte, ich sag dir den gleichen Satz, den du mir sagst. Und natürlich haben aber die meisten Leute genau diesen gleichen Satz schon mal zu jemand anderem gesagt. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das ist recht effizient. Ne? Ich kann eigentlich immer den gleichen Satz anwenden für wechselnde Personen. Und trotzdem sind es ja eigentlich geliehene Worte. Mhm. Aber irgendwie ist es in diesem Diskurs nicht schlimm. Und da ist auch Redundanz nicht schlimm. Weil ich ja vorhin gemeint habe, dass ich die Redundanz so wichtig finde, vor allem in diesem einen Film von dir, wo der Mann sich immer wiederholt im Streit. Mhm. Im Liebesdiskurs ist es sozusagen in der Sprache der Liebe, ist es natürlich, ist das Redundanz total wichtig. Mhm. Da geht es eigentlich, da sagt man, Roland Barthes sagt, dass ich liebe dich, hat genau einmal Informationscharakter, nämlich wenn man es das erste Mal sagt. Und danach muss man es aber eigentlich fast zwanghaft die ganze Zeit wieder sagen.
Das bedeutet viel mehr, wenn es nicht da ist.
Oder? Wenn es nicht gesagt wird. Genau, dann die Abwesenheit von Worten kann dann viel lauter sprechen, sozusagen, als wenn man... als wenn man was sagt, wenn man was...
Yeah, I love you, und dann bekommst du...
Genau. Er sagt auch, die einzige mögliche Antwort auf das Ich liebe dich ist auch ein Ich liebe dich. Und ein Ich liebe dich oder ein Ich dich auch ist nicht die richtige Antwort, weil man muss es eigentlich wie zurückgeben, ne? Also in der gleichen Form zurückgeben. Und das Einzige, womit man es verlängern kann, ist ein Name. Mhm. Also den Namen der anderen Person. Ja, da hat man sozusagen... Einerseits ist es ja effizient, wenn alle die gleichen Worte benutzen, und andererseits ist es unheimlich redundant. Mhm. Und trotzdem kann man nicht aufhören zu reden. Ne? Man muss es immer und immer wieder beteuern. Mhm.
Das habe ich auch in dieser, das ist eine ganz kurze Szene zwischen einem alten Ehepaar, wo die sitzen dann in meinem Film und eine von meinen Filmen, Nummer 5, und die sitzen gegenseitig an so einem Tisch, und sie sagt dann zu ihm, Elephant Juice. Und das ist auf Englisch, wenn du die Worte aussprichst, dein Mund macht den Form von I love you. Oh, und Elephant Juice ist auch so ein bisschen wie so Teenagers, wenn die sich schämen und finden es zu peinlich, irgendwie I love you zu sagen, sagen sie, ja, Elephant Juice. Und dann derjenige, der das sieht, sagt so, hä? Aber es sah aus, als wenn die gesagt hatten, I love you. Und sie sagt, I love you damit, dass sie Elephant Juice sagt, und das ist nur zwei Worte. Sie sagt aber so viel mit diese I love you mit zwei Worten statt drei. Und dann ihre Mann gegenseitig, sie hebt ihr Glas auf, und dann fliegt ihre Serviette weg, und der sagt, oh my God, your napkin, be careful. Und verliert da seine letzte 5 Worte oder so. Und dann ist es irgendwie so diese, oh, die hat so viel Mühe gegeben und so viel zu sagen, mit noch weniger sparsamer das zu sagen, und der hat es so in einen Rutsch rausgehauen. Ja.
Kascha, vielen Dank für deine Worte.
Ich danke dir.